Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch.
Birgit Wenzin im Gespräch mit der Sozialdemokratin und früheren Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt.
Gefühlte 18, vielleicht sogar 27 Jahre habe sie in diesem Ministerium verbracht, meinte Ulla Schmidt scherzhaft, aber auch wehmütig bei ihrem Abschied als Bundesgesundheitsministerin 2009. Eine kleine Ewigkeit also, wenn auch nur fast 9 Dienstjahre, war Ulla Schmidt Gesundheitsministerin und damit die am längsten amtierende der Bundesrepublik. Dass sich die Zeit ihrem Empfinden nach so dehnte, hat wohl mit der Materie zu tun. Gesundheitspolitik gilt als Knochenjob, insbesondere wegen der mächtigen Lobbygruppen. Als Gesundheitsminister hat man immer die Torte im Gesicht, ist ein in Berlin gern zitiertes Bonmot. Die Sozialdemokratin Schmidt übernahm den Posten in insgesamt 3 Kabinetten. Zweimal unter Gerhard Schröder, dabei auch als Superministerin für Gesundheit und soziale Sicherheit und anschließend unter Angela Merkel. In ihrer Amtszeit, so Beobachter, habe Schmidt wichtige Akteure der Gesundheitspolitik entmachtet zugunsten ihres Ministeriums. Damit dürfte sie einige Menschen überrascht haben. War doch der Beginn ihrer politischen Laufbahn in den späten 80er und frühen 90er Jahren, so erzählt sie im Interview, auch von Sexismus und Machotum geprägt. Bei der Bundestagswahl 2021 trat Ulla Schmidt nicht mehr an. Heute widmet sich die frühere Lehrerin für Sonderpädagogik insbesondere Fragen der Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Seit 2012 ist sie Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe.
Das ist ein ganz, ganz langer, schmerzhafter Prozess und braucht unbedingt uneingeschränkte internationale Unterstützung.
Nie wieder Krieg. Von Irrtümern und verspieltem Vertrauen.
Frau Schmidt, wie weit ist Ihr Zuhause in Aachen von Kiew in der Ukraine derzeit entfernt?
Von Berlin aus sind es ungefähr 2,5 Stunden. Und von bei mir aus nach Berlin sind es noch mal 5 Stunden. Es ist also sehr, sehr nah.
Wie empfinden Sie das, was da geschieht, mit oder nach? Wir haben uns unmittelbar vor diesem Gespräch, für das ich sehr danke, gesprochen und ausgetauscht. Und Sie sagten, Frau Wenzin, das, was da jetzt passiert, haben wir nicht gesehen.
Ja, ich glaube, dass die Mehrheit das so nicht gesehen hat. Ich bin ja auch Mitglied des NATO-Parlamentes. Wir haben dort sehr häufig diskutiert, auch mit den Vertretern der osteuropäischen Länder, auch der baltischen Staaten. Und die waren schon sehr energischer gegenüber dem Aggressor Russland und haben uns immer wieder gesagt, ihr unterschätzt das, sie werden, wenn sie können, praktisch auch militärisch eingreifen. Und die Länder waren ja alle viel lieber zuerst mal Mitglied der NATO als der Europäischen Union. Das muss man ja sehen, weil sie darüber den Schutz auch spürten. Und wir haben gesehen in den letzten Jahren, dass Russland immer mehr alle Grenzen auch ausnutzte, in der Frage der Cyberattacken, in der Frage der hybriden Kriegsführung, auch in den Fragen der Angriffe praktisch auf die Republiken in Georgien, in Ukraine, im Donbass, auf der Krim. Und wir haben schon gesehen, dass das Ziel Putins ist, Europa zu destabilisieren. Aber wir haben ihm immer eine gewisse Rationalität noch zugesprochen, dass er weiß, wie weit er gehen kann. Und dass er jetzt dieses große Land Ukraine praktisch wie in einem Vernichtungsfeldzug überfällt. Bomben auf zivile Einrichtungen, auf Wohnhäuser, auf Schulen, auf Krankenhäusern und so weiter schmeißt. Und völlig ohne jede Rücksicht, weil er, wie er vorgibt, sein Brudervolk befreien will, da muss man schon sagen, wenn ich Brüder habe, die greife ich nicht an, mit denen arbeite ich zusammen. Und ich glaube, dass hier viele unterschätzt haben, wie aggressiv und wie auch ja, teilweise auch verbrecherisch dieses Vorgehen in diesem Krieg ist.
Die Gesundheitspolitikerin, die Lebenshilfechefin kommt gleich. Und das, was Sie jetzt erwähnt haben als Parlamentarierin im Bundestag, das betrifft Ihre Zeit, Sie haben es gesagt, nämlich als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der NATO und stellvertretende Leiterin der deutschen Delegation und Generalberichterstatterin im Ausschuss für die zivile Dimension der Sicherheit. Vielleicht ein Wort, das wir gerade in dieser Zeit auch noch mal sehr brauchen werden. Das heißt, Frau Schmidt, Sie waren in Georgien, Sie waren in Moldawien, Sie haben sich beispielsweise für eine Mitgliedschaft Georgiens in der NATO ausgesprochen. Das sei, haben Sie vor wenigen Jahren gesagt, stabilisierend und für die Region demokratiefördernd. Wo haben Sie es gesagt und warum hat man nicht gehört?
Ich habe das gesagt bei der Diskussion bei uns im Ausschuss und ich hatte ja zum 70-jährigen Jubiläum der NATO einen Bericht geschrieben über 70 Jahre NATO und 70 Jahre Wertegemeinschaft. Und da kann man schon sehen, dass die Geschichte der NATO war immer ein Kampf um Werte. Die NATO ist ja nicht nur ein Militärbündnis, sondern immer auch eine Werteunion gewesen. Und gerade in der Vorbereitung dieses Berichtes haben wir mit vielen Mitgliedstaaten auch Kontakt gehabt. Und für alle war wichtig, einmal dieses Zusammenstehen, sich verlassen können aufeinander. Das ist Artikel 5, die Beistandspflicht. Aber auch, dass alle gesagt haben, sie wollen an den Werten der NATO weiterarbeiten und sich orientieren, die ja sehr viel einhergehen mit denen, die wir auch in der Europäischen Union haben. Und das hat auch die Geschichte gezeigt, dass die NATO bestimmt nicht fehlerfrei ist und auch nicht konfliktfrei gewesen ist, auch nicht das Zusammenleben mit den Mitgliedstaaten. Das haben wir ja auch in der Europäischen Union so. Es sind ja doch immer wieder unterschiedliche nationale Interessen. Aber dann, wenn es drauf ankommt, hat die NATO zusammengestanden. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt auch sehen in der größten Herausforderung für dieses Verteidigungsbündnisses, vor dem wir gerade stehen, dass wirklich hier der Zusammenschluss und dieses den Mitgliedstaaten auch zu sagen, ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir für euren Schutz da sind, dass wir alles tun, einerseits um den Krieg in der Ukraine zu beenden mit allen diplomatischen Mitteln, die da sind, aber auch mit Waffenlieferungen oder Unterstützungen, aber dass auch die NATO sagt und das geschlossen, wir wollen nicht in die Angriffskriege verwickelt werden, weil wir nicht den Dritten Weltkrieg auch leichtsinnig herbeiführen wollen. Und in dem Zusammenhang habe ich damals über die Schwarzmeerregion einen Bericht geschrieben. Und natürlich ist so ein Land wie Georgien, was ja auch sehr weit entwickelt war, auch in der oder ist auch in der Demokratisierung. Und die Ukraine hat ja unheimliche Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Ne? Das war eben vor ein paar Jahren noch anders. Das ist eben auch stabilisierend für eine Region, wenn man die ins Bündnis nimmt.
Würden Sie denjenigen, die sagen, Wirtschaft geht vor Werte, entgegnen, das ist jetzt nicht mehr der Fall? Hat die SPD da auch eine Lernkurve, gerade die SPD zum Beispiel auch hinter sich?
Nein, aber Wirtschaft vor Werte, das ist nie eine Position der SPD gewesen und die habe ich auch noch nie gehört. Es ging immer um die Frage, dass wir schon groß geworden sind, ja, sagen wir mal, meine Generation in einem Aufwachsen, nie wieder Krieg. Nie wieder wollen wir, dass deutsche Soldaten durch andere Länder ziehen und wohl wissend, und das haben wir ja auch noch erlebt, ich auch noch als junges Mädchen, wenn ich in die Niederlande oder so etwas fuhr, dass wir als Deutsche nicht bedient wurden, weil eben die Deutschen und die Nationalsozialisten in jeder Familie ihre Fußabdrücke hinterlassen haben und Menschen gemordet haben und durch diese Länder gezogen sind. Und der Gedanke, a good German is only a dead German, war ja sehr weit verbreitet. Und das zu sagen, wir wollen ein Freund von unseren Nachbarn werden, wir wollen in Frieden leben, wir wollen uns einsetzen für Abrüstung. Und zu diesem gehörte ja auch, und das war auch in der sozialliberalen Koalition damals sehr weit verbreitet, dass wir gesagt haben, wir haben militärische Aufrüstung. Das war in Deutschland ein Problem nach dem Zweiten Weltkrieg, weil viele Deutsche wollten das nicht mehr. Und wir hatten die Diplomatie, aber wir haben ein sehr großes Engagement im Bereich auch der auswärtigen Kulturpolitik. Und da ging es auch immer um den Wissenschafts- und Wirtschaftsaustausch, weil man geglaubt hat, Länder, mit denen man im Handel verbunden ist, in denen man kulturell, demokratisch verbunden ist, durch viele Strukturen, die greifen sich nicht an, sondern man redet miteinander. Und das ist, glaube ich, bei Putin jetzt am Ende hat das keine Rolle mehr gespielt. Ich finde immer noch entscheidend, wenn man sich ansieht, im Januar Im Januar diesen Jahres haben die Sicherheitsmächte verabschiedet, dass es nie einen Atomkrieg geben darf und dass man in Frieden miteinander leben soll, die Länder. Und dass das in dem Januar verabschiedet wurde, auch von Russland, wo man dann praktisch kurz darauf in der Ukraine einmarschiert und das alles schon geplant hat. Das zeigt, wo die Grenzen auch vom Vertrauen in Verträge oder Verhandlungen sind. Und das hat man, ich wenigstens vorher, viel positiver eingeschätzt, als ich jetzt feststellen muss, wie die Realität ist. Das ist doch sehr brutal und verlogen vieles gewesen.
Würden Sie sagen, Sie selber auch, Frau Schmidt, weil Sie in der Region waren und weil Sie sich ja damit befasst haben, dass Sie sich haben täuschen lassen?
Nein, der Konflikt ist ja der, dass immer diese ungelösten Konflikte in Georgien mit Ossetien und Abchasien und auch in Ukraine mit Krim-Annexion und Donbass, dass man immer gesagt hat, die Konflikte müssen gelöst werden, ehe jemand Mitglied der NATO werden kann, weil ansonsten ja sofort die Beistandspflicht entsteht. Und andererseits, wir haben da schon viel drüber diskutiert, dass wir gesagt haben, das Problem ist ja, Putin muss dann nur überall zündeln, dass jemand nicht Mitglied werden kann.
Wenn Sie von heute aus schauen in das Geschehen bisher und auch die Nichtkalkulierbarkeit dieser zentralen Figur Wladimir Putin, wie lautet Ihre Aussicht, Frau Schmidt? Gibt es Frieden oder wird Krieg bleiben?
Also ich sehe so schnell noch keinen Frieden. Ich glaube, dass einmal der Widerstand der ukrainischen Bevölkerung bestehen bleibt. Die wollen Freiheit, die wollen kein Vasallenstaat der Russen werden. Und insofern wird das ein ganz, ganz langer Weg werden und auch ein harter Weg werden, ehe man wieder leben kann in Freiheit und in demokratischen Staaten. Und das ist dann nicht nur der Wiederaufbau von Gebäuden, sondern das, was auch kaputt gegangen ist, weil viele Familien verbunden sind. Es gibt, glaube ich, nirgendwo so viele Familien zwischen Russland und Ukraine, die beides sind. Wenn Sie mal sehen, vor Beginn des Krieges waren viele Journalisten unterwegs und haben die Bevölkerung gefragt. Dann haben die immer gesagt, nein, nein, die Russen werden uns nicht angreifen. Wir sind doch ein Brudervolk. Und dieses alles, dass diese ganzen Verbindungen kaputt gehen, dass zerstört ist, dass Menschen auf der Flucht sind, wann kommen sie wieder, was finden wir eigentlich vor, das ist ein ganz, ganz langer, schmerzhafter Prozess und braucht unbedingt uneingeschränkte internationale Unterstützung.
Ein Wort, das Gerhard Schröder gebraucht hat, ein Adjektiv nach 9/11, uneingeschränkte Solidarität.
Ja, ich finde, wir sind das der Ukraine und der Bevölkerung auch schuldig. Und ich werde jedenfalls, und ich bin überzeugt, viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die ja heute noch im Amt sind, und ich bin ja nicht mehr, bin auch nicht mehr im Bundestag, aber dass die daran arbeiten werden, weil wir da eine Verpflichtung haben. Das gehört auch zur Stabilität Europas, weil eines bleibt auch klar. Wir können Frieden nur gemeinsam umsetzen und nicht im Aufbau eines wieder kalten Krieges, wie wir ihn ja in unserer Jugend auch kennengelernt haben. Und ich finde immer, es ist nicht alles richtig gemacht worden, aber es ist auch nicht alles falsch gemacht worden. Und eigentlich kann man auch manchmal ein bisschen dankbar sein. Ich gucke jetzt auch von außerhalb, aber dankbar sein, dass trotzdem so vieles so gut läuft in diesem Land, trotz aller Probleme, die da sind.
Im Haifischbecken, die Gesundheitspolitikerin.
Liebe Frau Schmidt, ich habe die Ahnengalerie der Gesundheitsminister mitgebracht. Im Ministerium für Gesundheit seit 1961 waren mehrheitlich Frauen. Und wenige Männer. Kann man das erklären?
In vielen Jahren der Geschichte der Bundesrepublik war Gesundheitspolitik verbunden mit der Gesundheitsversorgung, der allgemeinen Gesundheitsversorgung, das, was wir heute Prävention nehmen und das, was heute mit den Gesundheitsämtern wieder mehr in den Blickpunkt gekommen ist, auch durch die Pandemie. Und die Krankenkassen, die waren eben im Sozialministerium angesiedelt und dort auch im Wesentlichen verortet, weil es war schon so, als ich Ministerin wurde, dass einer ihrer Kollegen denn frug, ob denn eine Frau das überhaupt kann. Es ginge ja schließlich um viel Geld. Und gut, das haben wir bewiesen. Aber Deswegen waren auch viele Frauen da, weil das mehr in diesen Familienbereich, Kinder, Erziehung und so weiter angesiedelt wurde, Gesundheitspolitik.
Ich würde noch gerne mal bei dem Verhältnis Frauen-Männer in diesem Amt bleiben und auch bei dem, was Sie angedeutet haben. Ich glaube, es gibt keinen Politikbereich, vielleicht noch die Autoindustrie, der ähnlich vermachtet ist. Es gibt einen immensen Druck in der Gesundheitspolitik der Lobbyisten. Es gibt einen immensen Beharrungswillen und zugleich auch die Notwendigkeit, Grundlegendes zu verändern. Und zwar drängend. Und dann klingelt irgendwann im Jahre 2001 Gerhard Schröder und sagt, Ulla, du wirst jetzt Gesundheitsministerin. Sie hatten aber schon eine Spur von Ahnung in dem Moment, glaube ich.
Naja, es ging ja darum, dass Andrea Fischer und damals Herr Funke zurücktraten, Landwirtschaft und Gesundheit wegen BSE. Und dann rief mich eine Journalistin an und sagte, na, Frau Schmidt, das machen Sie doch jetzt. Da habe ich gesagt, nein, erstens, Gesundheitspolitik war nie mein Fach. Und zweitens geht das an die Grünen und Landwirtschaft ist bei der SPD. Wurde ja dann gewechselt und als dann abends spät das Kanzleramt anrief und die Marianne Duden sagte, Ulla, der Gerd möchte dich gerne sprechen, da hatte ich schon das Gefühl, jetzt kommt das wirklich, ne? Und ich empfand das als eine große Herausforderung und auch, aber auch als eine große, ja, ich fand das schon eine Ehre, dass man so ein Amt angeboten bekommt und habe gesagt, okay, wenn du mir das zutraust, ich traue es mir zu, dann mache ich das.
Hätten Sie Nein sagen können?
Natürlich.
Wer in die Archive dieser Zeit schaut, Frau Schmidt, von heute aus betrachtet vor jetzt zwei Jahrzehnten, der entdeckt darin zwei Eigenschaften, die Ihnen zugeschrieben werden. Die eine lautet, Ulla Schmidt ist stressresistent und Ulla Schmidt ist unbedingt loyal zum Bundeskanzler. Trifft beides zu?
Ja, aber ich finde immer, man muss loyal sein zum gesamten, also auch Kabinett, mit dem man zusammenarbeitet. Wenn ich mich für etwas entscheide, dann muss ich auch wissen, es gibt ja immer für mich die Möglichkeit, wir leben ja Gott sei Dank in einem sehr freien Land, ich hätte immer sagen können, das mache ich nicht mehr. So. Und solange ich das aber mache, muss man auch miteinander umgehen. Und mein Anliegen war nie, dass ich mich auf Kosten anderer profiliere, indem ich auch andere im Kabinett, selbst wenn sie der anderen Partei angehören oder Fraktionen angehören, dass man da etwas macht. Das ist das eine. Und das zweite ist stressresistent. Ich habe früher immer gesagt, ich war ja ausgebildete Sonderpädagogin für Kinder, wie man heute sagt, mit Förderbedarf lernen. Und für Kinder mit emotional herausforderndem Verhalten, sage ich immer, ich bin schon in die Schule gegangen und um eine Minute nach acht war meine ganze Planung zu Ende, was ich hatte, weil irgendein Konflikt auftrat und man musste wieder neu denken. Oder bei den Kindern, ich wollte immer, dass alle Kinder lesen lernen und so, immer wieder was Neues finden, wie man nach vorne geht und wie man ein Stück hinkriegt. Und da habe ich gesagt, dass vielleicht habe ich solche Eigenschaften, sonst... Deshalb bin ich auch Sonderpädagogin geworden, weil ich das gerne gemacht habe und auch Ausdauer habe. Und das konnte ich gut brauchen in der Zeit als Gesundheitspolitikerin.
Sie wurden dann 2002 sogenannte Superministerin für Gesundheit und soziale Sicherheit. Und ich springe, denn dazwischen, zu dem nächsten Punkt komme ich, war die Agenda-Politik des Bundeskanzlers 2003, waren wahrlich schwierige Rentenbeschlüsse, eine Nullrunde für Ärzte. Und dann waren und wurden Sie Bundesministerin für Gesundheit in der Großen Koalition unter Angela Merkel. Und wenn aus der Zeit von Schröder heraus es heißt, Ulla Schmidt ist stressresistent und unbedingt loyal, dann hat Angela Merkel über Sie gesagt, sie ist meine renitenteste Ministerin.
Ja, aber wir haben in sehr gutem Einvernehmen miteinander gearbeitet. Angela Merkel ist eine Person, mit der man sehr offen arbeiten kann und ich habe sie respektiert, sie hat mich respektiert. Ich musste damals kämpfen in den Koalitionsverhandlungen, weil die plötzlich die Steuerzuschüsse fürs Gesundheitswesen wieder streichen wollten, die man mühsam erkämpft hat. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich gehe jetzt nicht nachher hin und erhöhe die Beiträge und habe also immer wieder neu angefangen. Wir haben es ja dann auch geschafft nachher, dass das nicht passierte. Und dadurch kam das mit manchen renitenten Sachen, weil man eben immer wieder anfangen muss. Man darf nicht aufgeben, bis das Letzte entschieden ist. Und insofern habe ich auch mit Angela Merkel sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet und deswegen glaube ich, dass wir eigentlich uns gegenseitig sehr geschätzt haben, obwohl wir keine Freundinnen oder so etwas sind, aber freundschaftlich verbunden.
Es wird Zeit, Frau Schmidt, dass Sie mal etwas sagen über Gerhard Schröder zum einen und Angela Merkel zum anderen. Wenn Sie ein Adjektiv wählen müssten für Schröder, was fiele Ihnen ein?
Ja, Schröder war ein Kämpfer. Schröder habe ich erlebt, wo er auftrat, er war charismatisch und die Leute waren für ihn oder gegen ihn. Aber er hat immer gekämpft und er hat immer die SPD mit hochgezogen mit seinem Kampf. Angela Merkel ist die, die immer von hinten her denkt, wie das ausgehen könnte. Schröder war mehr auch manchmal Bauchpolitiker, wenn man so sagen will, weil er das Gefühl hatte, jetzt muss man etwas machen. Dieses Nein zum Irakkrieg oder sowas kam auch aus seinem Innern heraus. Und ich habe immer gesagt, der Unterschied ist vielleicht, als wir die vielen Flüchtlinge aus Syrien hatten damals. Ich habe das für richtig gehalten, dass Angela Merkel die Grenzen geöffnet hat. Das war nicht anzusehen, das war inhuman zu sehen, wie Menschen gegen Zäune laufen, wie sie um ihr Leben kämpfen. Es war richtig zu sagen, wir schaffen das. Ja, aber dann wäre zum Beispiel bei Gerd Schröder gewesen, dass der gesagt hat, so, wenn wir das schaffen, das ist jetzt Chefsache. Und jeder von euch muss das und das und das jetzt mal beibringen, damit wir hier wirklich nach vorne gehen. Ne? Und da, glaube ich, ist Frau Merkel eben eher so, dass sie sagt, ja, was kann denn jeder? Und dann ist es ein anderes Herangehen. Das sind so ein bisschen unterschiedliche Charaktere von beiden. Ne?
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommt 2009 zu dieser Ministerin, Ulla Schmidt-Bilanz. Frau Schmidt reagiert in der Gesundheitspolitik mit eisernem Lächeln und hartem Widerstand und aus der wegen ihrer Unerfahrenheit belächelten Sozialpolitikerin ist eine machtbewusste Politikerin geworden. Zutreffend?
Ich habe immer gesagt, es ist immer besser, unterschätzt zu werden, als überschätzt zu werden. Und deshalb, ich weiß, als ich das erste Mal für den Bundestag kandidierte, kam ein Mann und sagte, also ich kandidiere jetzt doch dagegen, denn wer weiß, ob die das überhaupt kann. Man war ja als Sonderschullehrerin, wie das damals noch hieß, haben die ja immer gesagt, na ja, sie brauchen Nerven. Ja, sage ich, ich habe aber auch 3 Staatsexamina, aber ist jetzt egal, das ist so, ne? Weil man versucht, einfach zu sprechen, musste ich, sonst hätte ich die Kinder nie erreicht. Ich konnte nicht mit großen Fremdworten rumschreien. Das ist so eine Sache. Und dann wird man immer unterschätzt, man sei zu dumm für irgendetwas. Und dann habe ich immer gesagt, es hat kein Gesundheitsminister oder Ministerin so lange ausgehalten wie ich bisher. Ich habe schon 4 Nachfolger oder 5. Warte, man muss schon mal zählen.
Das wird nur noch von der Zahl der SPD-Vorsitzenden getoppt, die Sie in Ihrer Zeit erlebt haben. Frau Schmidt, ich würde gerne nach einem Mann fragen aus dieser Reihe. Philipp Rösler, Daniel Bahr, Hermann Gröhe, Jens Spahn, Karl Lauterbach. Das war Ihr Berater, als Sie Ministerin waren. Und Sie sind seine Mentoren, kann man das so sagen?
Ach, ich weiß das nicht. Wir sind, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ich war ja immer sehr von der politischen Ebene und Karl Lauter war auch damals im Sachverständigenrat, kam ja sehr von der wissenschaftlichen Seite. Und er verfügt über ein unheimliches Know-how in diesen Fragen, auch was Entwicklungen in der Medizin angeht, aber auch was er so international gesehen hat. Und Karl Lauterbach, insofern hat man sich gegenseitig befruchtet, weil für mich war die Frage Solidarität und Qualität im Gesundheitswesen sind 2 Seiten einer Medaille. Ne? Wenn die Leistungen nicht gut sind, wollen die Leute nicht mehr solidarisch beitragen. Aber wenn das Solidarische nicht stimmt, kann das andere auch nicht stimmen. Und Karl Lauterbach war ja einer der Mitinitiatoren der Fragen, dass wir eine bessere Versorgung brauchen in Deutschland. Die ganzen Chronikerprogramme, die wir haben, die ganzen Ideen auch zur integrierten Versorgung, die neuen Verträge zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten oder auch die medizinischen Versorgungszentren, die sind mit auf seiner wissenschaftlichen Basis. Und insofern war das einfach eine befruchtende Tätigkeit und die ist bis heute von Respekt geprägt, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Wir haben uns auch gezofft zwischendurch schon mal um bestimmte Dinge, aber ich finde, das gehört einfach in der Demokratie dazu.
Manchmal, wenn man streitet, ist das ja auch eine Qualität. Und ich habe noch eine Lebensweisheit, Frau Schmidt, bitte nehmen Sie die mit. Man versteht sich mit allen Menschen auf der Welt, nur nicht mit Vorgängern und mit Nachfolgern oder Nachfolgerinnen. Jetzt will ich Sie aber fragen, und zwar nach Karl Lauterbach in seinem operativen Job jetzt als Minister und damit als einer Ihrer Nachfolger? Bewährt er sich? Ist das für ihn herausfordernd? Weil man ist natürlich klug so von der Seitenlinie, aber jetzt steht er ja auch, was Corona anbelangt, was die Pandemie anbelangt, und die will ja einfach nicht gehen, im Zentrum des Geschehens sozusagen. Also bitte trauen Sie sich zu einem ministrablen Urteil. Wie kriegt er das hin? Wie beobachten Sie ihn?
Also eines der Probleme ist ja, dass vor allen Dingen im Moment nur Corona im Mittelpunkt der Gesundheitspolitik steht. Und wir haben ganz große Baustellen im Gesundheitswesen. Der Pflegebereich, die Frage, wie die Finanzierung aussieht und. Da kann er im Moment, öffentlich kommt er ja gar nicht vor, weil er immer da gefordert ist. Ich finde, die Menschen haben ja ein hohes Vertrauen zu ihm, das höre ich immer wieder. Also selbst die, die früher immer über ihn geschimpft haben, die sagen jetzt, na, das macht er ja ganz ordentlich. Und er bemüht sich, und da bin ich wirklich auch positiv überrascht, wie er sich bemüht, auch eine Einigkeit in der Koalition zu bekommen. Das ist ja nicht einfach, wenn Sie eine FDP und Grüne und SPD haben. Das ist ja nicht so, als wäre das so eine geborene Liebesheirat. Und Karl hat früher immer als Einzelkämpfer gearbeitet, Karl Lauterbach. Und wie er versucht, das auch zu erklären, obwohl ich wirklich 100% überzeugt bin, dass ihm ein härteres Vorgehen und mehr Vorgaben viel wichtiger wären aus seiner wissenschaftlichen Perspektive heraus. Aber er auch weiß, wenn er nicht zu einer Einigung kommt, würde gar nichts mehr sein. Weil das Gesetz läuft aus, es hatte einen Endzeitpunkt. Und insofern ist das schon eine Eigenschaft, die er da neu entwickeln muss und die er braucht. Im Gesundheitswesen komme ich nur voran, wenn ich nicht nur in der eigenen Koalition, ich muss erstmal in der eigenen Partei, in der Koalition und dann mit den Bundesländern eine Einigung finden, sonst scheitert vieles oder es kommen schlechte Kompromisse heraus.
Der Eindruck mancher, die nicht so wie Sie wirklich im Inhalt drinstecken und die sich dann auch einfach nicht so intensiv beschäftigen können, der Eindruck ist natürlich nach 2 Jahren, alle Probleme, die vorher da waren, sind jetzt auch noch da und sind wie durch ein Brennglas einfach nur deutlicher zu sehen. Und der Eindruck ist auch, Frau Schmidt, widersprechen Sie, Politik stolpert in dieser Herausforderung und Krise und entwickelt keine Strategie. Erwarten wir, die wir von außen drauf gucken, da zu viel vom Handwerk Politik vielleicht?
Nein, das nicht. Ich finde, dass Politik unheimlich viel agiert und auch viel versucht. Nur, das sind ja auch keine Heiligen oder irgendwie Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten, die es vielleicht geben könnte, sondern sie stehen vor einem Virus, wo niemand am Anfang wusste, wie es eigentlich wirkt und wie es sich ausbreitet. Und wenn alle Virologen dieser Welt oder Epidemiologen genauso sagen, wir müssen von praktisch all dem, was wir wissenschaftlich wissen, erst wieder neue Schlüsse machen. Denken Sie doch mal die Frage, was alles geschaffen wurde. Dass wir innerhalb von einem Jahr, hat keiner mitgerechnet, Impfstoffe haben. Dass wir sogar mehrere Auswahl an Impfstoffen haben. Dass man jetzt schon Medikamente hat. Das hat alles auch Politik mit dem Engagement, dass man gemeinsam investieren muss mit der Wissenschaft und mit allen anderen gemacht. Und da gibt es eben Entscheidungen, wo man sagen muss nach einer Zeit, das war doch nicht so. Und das lag an manchem. Es lag daran, dass am Anfang, glaube ich, war eine große Verwirrung, dass überhaupt keine Masken und Schutzkleidung da war. Da hat es Fehler gegeben aufgrund dessen, dass die Vorbereitung, wie sie im Pandemiegesetz stehen, das zu meiner Zeit noch beschlossen wurde, dass diese Bevorratung gar nicht so ernst genommen wurde, weil wir heute gewohnt waren, dass wir internationale Lieferketten haben, wo ich nur auf den Knopf drücke und alles ist da. Und dann stellen wir fest, es geht nicht mehr. Ne? Und jetzt muss man neue Schlüsse ziehen, dass man sagt, wie kriegen wir eigentlich in Europa wieder alles so hin, dass wir uns selber versorgen können, dass wir nicht abhängig sind von Lieferengpässen, von Lieferketten von anderen Ländern. Und da muss Politik langfristig agieren. Aber in der Frage, was schützt gegen die Pandemie, sind wir leider auch auf die Entwicklung des Virus angewiesen. Und die Frage, wie lange hilft denn der Impfstoff? Und aber auch da hat man als richtig gesehen, geimpft zu sein, schützt in der Regel vor schweren Erkrankungen und auch vor Krankenhausaufenthalten, vor Intensivstationen. Und ich finde immer, es ist nicht alles richtig gemacht worden, aber es ist auch nicht alles falsch gemacht worden. Und eigentlich kann man auch manchmal ein bisschen dankbar sein, ich gucke jetzt auch von außerhalb, aber dankbar sein, dass trotzdem so vieles so gut läuft in diesem Land, trotz aller Probleme, die da sind.
Frau Schmidt, Sie bekommen jetzt 3 Wünsche. um alle staatlichen Institutionen leistungsfähiger, pragmatischer, mutiger vielleicht auch zu machen für unkonventionelle Wege, damit bei der nächsten Pandemie es anders läuft. Drei Wünsche, was wünschen Sie sich und vielleicht auch Karl Lauterbach im Amt?
Also man muss zuerst mal sagen, wir brauchen wirklich weiterhin Investitionen in die Innovationskraft, die wir im Gesundheitswesen haben. Das Gesundheitswesen ist das innovativste, der innovativste Bereich, so habe ich immer gesagt, den wir haben, und hat ja dazu geführt, dass wir alle viel länger gesünder leben können. Und da wünsche ich mir, dass wir in Deutschland wirklich viel beherzter da reingehen und sagen, wir brauchen Innovationen, die Effizienz im Gesundheitswesen stärken und die den Menschen, die Lebensqualität der Menschen weiterbringen. Das Zweite ist, ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen sich entscheiden, in den Beruf der Gesundheitsversorgung zu gehen. Wir brauchen Ärztinnen und Ärzte und wir brauchen Menschen in der Pflege, in der Betreuung, in diesem ganzen Portfolio, was da ist. Und da müssen wir den Mut haben, auch zu sagen, Leute, wir alle profitieren davon, wenn wir dort gut ausgebildete Menschen haben, aber wir müssen sie auch anständig bezahlen. Und uns allen macht es nicht viel aus, wenn wir vielleicht 1% unseres Einkommens dafür ausgeben. Wer wenig hat, zahlt dann wenig, wer viel hat, zahlt dann mehr. Und das Wichtigste wäre, wenn wir alle zu gleichen Bedingungen einzahlen, alle den gleichen Prozentsatz von unserem Einkommen dort einzahlen würden und wir diese Spaltung auch der Krankenversicherung aufheben würden. Und das Dritte ist, und das ist jetzt eine allgemeine Sache, ich glaube, wir müssen viel stärker als bisher für eine inklusive Gesellschaft machen. Ich sage immer, wir sind gar nicht so weit, dass wir wirklich sagen, dass Menschen mit schweren Problemen, dass Menschen mit Down-Syndrom oder Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, das alles gehört zur Vielfalt des menschlichen Lebens mit allen Positiven und Schwächen, die wir haben. Und wir müssen eine Gesellschaft, die so denkt, dass jedes Leben gleich viel wert ist, die geht dann auch vielleicht anders in den Entscheidungen damit um, wer braucht Unterstützung. Der eine braucht mehr und der andere weniger. Und wir müssen sagen, unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass jeder die Unterstützung bekommt, die er braucht, damit er so frei leben kann, wie er eben kann und auch entscheiden kann.
Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit der Sozialdemokratin und früheren Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt.
Auch im heutigen Parlament ist es so, wir hätten den Frauenanteil nicht, wenn nicht die Grünen, die Linken und die SPD die Quote hätten.
Unter Männern, Politik und Geschlecht.
1990 erstmals als Abgeordnete im Bundestag. Das war ja noch Wasserwerk Bonn, glaube ich, ne? Richtig? Genau. Und 30 Jahre dann im Parlament mit Wechsel nach Berlin. Keine Frau war bislang länger Mitglied des Parlaments. Bitte, kleine Rückblende. Die ersten Tage im Bonner Wasserwerk, erinnern Sie sich?
Naja, das war schon eine rein männerdominierte Veranstaltung und es gab bei Diskussionen, wenn Frauen hingingen, da wurde gelacht, dann wurde alles möglich gemacht. Und ich erinnere mich noch daran, dass jemand zu mir sagte, also sag mal, so hässlich bist du doch gar nicht, du hättest auch heiraten können, statt in die Politik zu gehen. Dann hat man gedacht, man ist in einer völlig verrückten Gesellschaft irgendwo angekommen. Ne? Man muss manchmal auch einfach sagen, sag mal, habt ihr sie eigentlich noch alle, was jetzt gerade da gesagt wird? Ist euch das eigentlich bewusst und so? Aber man hat dann gesehen, in der SPD habe ich gemerkt, wir haben ja dann diese Quotenbeschlüsse gehabt, wir haben mehr Frauen in den Gremien gehabt, auch wenn wir sie nicht so immer an der Spitze hatten, leider nicht. Dann hat sich das verändert, weil auch nach und nach die Männer anders denken. Sie müssen ja immer sehen, Wir haben Generationen von Männern gehabt, die in einer Gesellschaft groß wurden, erwachsen wurden, wo der Mann noch darüber entschied, ob die Frau arbeiten darf oder nicht. Oder wo der Mann das ganze Vermögen der Frau hatte. In den 70er Jahren, da war meine Tochter schon geboren, da wurde erst das Familienrecht geändert in der sozialliberalen Koalition, dass Frauen arbeiten dürfen, ohne dass sie nachweisen müssen, dass sie den Haushalt nicht vernachlässigen. Und das hat natürlich geprägt. Und da setze ich immer darauf, dass das, was wir gemacht haben in Bezug auf Gleichstellung, Änderung Artikel 3 Grundgesetz, viele andere Fragen, die auch im Sexualstrafrecht und anderes lang, das verändert die Generationen, die nach uns kommen. Und ich sehe das bei meinen Enkeln oder auch bei meinen Nichten und Neffen. Die haben schon eine andere Vorstellung davon, wie Welt sein muss. Und sie haben auch eine andere Vorstellung gegenüber Frauen oder auch bei vielen Jungen, die auch ein Stück der Familien- und Erziehungsarbeit mit übernehmen wollen. Aber es ist eben ein langer Prozess, der geht über Generationen.
Das Parlament 1990 zu Ihrem Start war überwiegend männlich. Wenn Sie jetzt die 3 Jahrzehnte mal so rekapitulieren, was hat sich in der Zeit geändert? Weil numerisch ist das jetzige Parlament aufgrund der nicht erfolgten Wahlrechtsreform größer als eigentlich möglich. Aber es ist vor allen Dingen auch wieder männlicher geworden. Also gibt es da gerade Rückwärtsbewegungen? Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, klar. Weil auch im heutigen Parlament ist es so, wir hätten den Frauenanteil nicht, wenn nicht die Grünen, die Linken und die SPD die Quote hätten. Die FDP lehnt ja Quote überhaupt ab, weil die glauben, es liegt nur an der Frau, die sich ja nur profilieren muss. Und dann kommt sie auch durch, was auch nicht so stimmt, wenn man sieht. Und die AfD, für die die Frauen eigentlich an den Herd gehören, die ja nicht mal 10% Frauenanteil haben. Auch in der CDU hat leider auch Angela Merkel oder auch diese Sollbestimmung oder Wunschbestimmung, dass ein Drittel sein soll, hat nicht dazu geführt, dass es wirklich dazu einer Verbesserung kommt. Und das zieht natürlich immer wieder den Prozentsatz im Parlament herunter, weil wir haben bei Linken und Grünen über 50%. Die SPD ist, glaube ich, jetzt bei 44% oder so etwas. Wenn die anderen das auch hätten, hätten wir vieles erreicht. Von der AfD erwarte ich das nicht, aber eigentlich von Parteien wie der CDU und der FDP, dass da mehr noch passieren wird. Und ich hoffe, dass das auch passiert. Es soll ja zumindest bei der Wahlrechtsreform, die ja jetzt der Ausschuss eingesetzt wurde, auch über die Frage der paritätischen Besetzungen der Parlamente. Also Grete, ist das Thema ja ein Thema mit, was in die Wahlrechtsreform reinkommen soll. Von dem Defizitdenken zu den Fähigkeiten der Menschen. Das ist die große Entwicklung, die da gestanden hat. Und das ist die Geschichte der Demokratie.
Gegen das Sorgenkind-Image. Einsatz für Menschen mit Behinderung.
Sie sind Bundesvorsitzende des Vereins Lebenshilfe. Und ich habe mal die Definition nachgeschlagen auf der Website. Gleichberechtigung und Barrierefreiheit für Menschen mit geistiger Behinderung. Das sind die Ziele der Lebenshilfe. Seit 1958 setzt sich die Bundesvereinigung als Selbsthilfe, Eltern- und Fachverband für Menschen mit Behinderung und ihrer Familien ein. Frau Schmidt, als wir uns kurz verständigt haben, ne, wo fangen wir an, wo hören wir auf, sagten Sie, Frau Wenzin, Behindertenpolitik ist Zeitgeschichte, das habe ich mir notiert. Also an der Behindertenpolitik kann man ablesen, was ist, sagen wir mal, auch einer Gesellschaft der Umgang mit qualifizierten Minderheiten, die beeinträchtigt sind, wert. Was hat sich, wenn Sie Ihre Zeit betrachten, da wirklich verändert seit 2012 und vielleicht auch zuvor? Und was sagt das über die Gesellschaft und dieses Land jetzt aus?
Also erstens, als ich jung war, sah man überhaupt keine Menschen mit Behinderung, weil die im Nationalsozialismus alle brutal umgebracht wurden oder zu medizinischen Zwecken missbraucht wurden. Und weil die, die noch lebten, die Eltern so gewohnt waren im Nationalsozialismus, dass man die am besten beschützte, indem man sie gar nicht öffentlich sein konnte. Das ist ja auch eine Entwicklung dann in Deutschland gewesen, dass behinderte Menschen überhaupt wieder ins öffentliche Bild kamen. Dann war natürlich die Behindertenpolitik immer so von diesem Mitleidseffekt, ne? Ach, wir müssen den Menschen etwas Gutes tun. oder vom Defizitdenken bestimmt. Ich erinnere mich noch, als ich Kind war, da gab es im Fernsehen mit Peter Frankenfeld Vergissmeinnicht, war das Erste, was kam. Und dieses Vergissmeinnicht ging eben darum, dass auch Geld gesammelt wurde, damit auch Menschen mit Behinderung oder die armen Kinder mal, ich sage jetzt aus unserer Region, zum Ruhrsee fahren konnten oder mal einen schönen Tag irgendwo auf einem schönen Spielplatz oder was weiß ich, Campingplatz auch brauchen konnten. Und dann kam ja nachher der Wim Tölke mit der Aktion Sorgenkind, immer noch geprägt davon, dass Kinder mit Behinderung Sorgenkinder sind. Sind sie aber nicht für die Eltern alle. Die Eltern haben immer Sorgen, ob ihre Kinder gesund aufwachsen, ob es ihnen gut geht oder ob sie immer mit den richtigen Freunden zusammen sind. Aber es ist nicht ein Spezifikum, ob ich ein behindertes Kind habe, Sorgenkind. Und daraus hat sich ja die Aktion Mensch entwickelt, auch mit einer neuen Namensgebung, weil die ist ja heute eine sehr große Organisation. Ich bin da im Aufsichtsrat für die Lebenshilfe und die ja wirklich alles dazu tut, dass wir die Behindertenrechtskonvention, die ja entwickelt wurde, von Menschen mit Behinderungen, als ich an der Schule damals als Lehrerin anfing, in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, da gab es ja dann auch die Krüppelvereinigung, dass Menschen mit Behinderung gesagt haben, wir wollen für unsere Rechte kämpfen. Und die Lebenshilfe ist daraus entstanden, dass der Tom Mutters, der damals die Lebenshilfe gegründet hat, ein Niederländer, der in Deutschland auch wohnte, dass der gesagt hat, das geht so nicht. Die Eltern brauchen Unterstützung, wir wollen, die Eltern wollten, dass ihre Kinder auch in den Kindergarten gehen konnten, in die Schule gehen konnten, dass es denen besser geht. Eltern hatten Angst, wenn sie sterben, wer kümmert sich um ein Kind? Das habe ich immer wieder festgestellt, noch auch in den 80er Jahren. Und da die Angebote zu entwickeln, dass heute Wohnangebote, eigenständiges Wohnen, Betreuung, vieles da ist, auch an inklusiven Arbeitsmärkten oder sonst etwas, alles nicht da, wo wir sein wollen, aber alles ganz Schritte nach vorne gegangen mit einer Veränderung von dem Begriff der Fürsorge, was in Deutschland groß war, hin, dass man die Teilhabe akzeptiert, von dem Defizitdenken zu den Fähigkeiten der Menschen. Das ist die große Entwicklung, die da gestanden hat. Und das ist die Geschichte der Demokratie bis hin, dass wir ja erst Ende des letzten Legislaturperiode überhaupt das Wahlrecht für alle Menschen durchgesetzt haben, nachdem wir es für die Frauen hatten, 100 Jahre bevor, dass dann für alle, auch die, die umfassend betreut wurde, gesagt wurde, die dürfen alle wählen, weil sie gleichberechtigte BürgerInnen dieser Republik sind.
2021 im September an der vergangenen Bundestagswahl durften erstmals, das ist das, ne, was Sie gerade beschrieben haben, Menschen mit rechtlicher Vollbetreuung, so heißt glaube ich die
erstmal alle, Vokabel, die deutsch sind, teilnehmen. Und das war vorher, das waren nicht viele, das ging um 80.000, 90.000 Menschen. Aber für alle war es so, stellen Sie mal vor, Eltern, die Kinder durften wählen, weil sie 18 wurden. Und dann haben Eltern die umfassende Betreuung beantragt, weil sie sagen, ich will die Geschäfte alles regeln, das geht einfach besser. Und dann stellen sie fest, jetzt ist ihr Kind nicht mehr fähig zu wählen. Also das sind ja auch Verletzungen. Und für die Menschen auch mit Behinderung, die bei uns in der Organisation noch sind, die auch wählen durften, für die war das eine absolute Diskriminierung. Und als wir das geschafft hatten, nach fast 10 Jahren, glaube ich, habe ich dafür gekämpft, mit anderen zusammen und dann erst vom Bundesverfassungsgericht es wirklich dann durchsetzen konnte. Das war so toll. Das war, da gab es Schrei und Begeisterung. Und das war, das hat mich so auch immer in Erinnerung geblieben, als die Ehe für alle eingeführt wurde, haben sich die behinderten Menschen gefreut, weil sie sagten, das ist wieder ein Schritt gegen Diskriminierung. Also die empfinden ja auch die Diskriminierung anderer als belastend. Und insofern, das ist schon die Geschichte der Demokratie und ich finde, eine der größten, großen, auch der neueren Geschichte, wo wir nach vorne gekommen sind, ist wirklich die Behindertenrechtskonvention, die die Teilhabe aller als unveräußerliches Menschenrecht festschreibt. Und da habe ich immer gesagt, wenn man daran denkt, werden in Deutschland doch dafür da viele Menschenrechte verletzt.
Dankeschön.
In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Birgit Wenzin im Gespräch mit der Sozialdemokratin und früheren Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.